Deutschlandfunk, das war der Tag.
Im Studio ist Bastian Brandau, herzlich willkommen. Hunderte Corona-Impfdosen im Müll, davon war heute aus unterschiedlichen Regionen zu lesen. In Köln etwa mussten gestern 117 Impfdosen verworfen werden. Nach dem vorläufigen Stopp für den AstraZeneca-Impfstoff durften sie, obwohl schon vorbereitet und aufgezogen, nicht mehr verabreicht werden. Den Stopp hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gestern Nachmittag angeordnet. Ein Weg, den zuvor schon andere Länder gegangen waren. Die Hinweise auf einen möglichen Zusammenhang mit Blutgehinseln in Gehirnvenen prüft die Europäische Arzneimittelagentur EMA. Wir berichten über die Impfstoffdiskussion aus Berlin und Brüssel. Der israelische Präsident zu Besuch in echt, nicht virtuell in Berlin, auch das ein Thema. Und Deutschland erreicht seine Klimaziele im vergangenen Jahr, weil im Lockdown weniger Menschen unterwegs waren. Der Klimagerechtigkeitsaktivistin Luisa Neubauer von Fridays for Future reicht das nicht. Sie fordert größere Anstrengungen auf dem Weg zum 1,5-Grad-Ziel. Das Interview mit Luisa Neubauer hören Sie in etwa 10 Minuten. Und auch die weitere Diskussion in der CDU nach der Schlappe bei den Landtagswahlen am Wochenende ist Thema dieser Sendung, die um kurz vor Mitternacht mit der Presseschau endet.
Die epidemiologische Lage im Moment ist nicht gut in Deutschland. Wir gehen in die dritte Welle. Jetzt haben wir noch diese 117-Mutante zusätzlich da, die immer mehr Überhand nimmt. 3/4 der Virusnachweise sind jetzt diese Mutante.
Der Berliner Virologe Christian Drosten heute gegenüber dem Norddeutschen Rundfunk. Die dritte Welle, sie ist da. Die Mutante B117 setzt sich durch. Immer mehr Landkreise in Deutschland reißen die 100er-Inzidenz. Ein Wert, bei dem eigentlich eine Notbremse greifen sollte und die Anfang März beschlossenen Lockerungen rückgängig gemacht werden. Details dazu von Ann-Kathrin Jeske aus Berlin, die ihren Bericht aber beginnt mit der Diskussion um mögliche Nebenwirkungen des AstraZeneca-Impfstoffs.
Das Paul-Ehrlich-Institut teilte mit, dass die 7 betroffenen Personen zwischen 20 und 50 Jahre alt waren, 6 von ihnen Frauen. Die Anzahl der seltenen Hirnvenenthrombosen ist laut dem Paul-Ehrlich-Institut signifikant höher als normalerweise in der Bevölkerung, weshalb die Expertinnen und Experten einstimmig der Meinung gewesen seien, dass ein Zusammenhang mit der AstraZeneca-Impfung bestehen könnte. Insgesamt sind in Deutschland gut 1,6 Millionen Menschen bereits mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft. Die meisten von ihnen allerdings erst einmal. Was also bedeutet der Impfstopp für all jene, die auf die zweite Impfung warten?
Ich denke, das wird in den nächsten Tagen entschieden werden müssen, dass man das offiziell macht, ob das Impfprogramm mit AstraZeneca wieder aufgenommen werden wird oder nicht. Man wird ja nicht hergehen können und denen, die als erste Impfung AstraZeneca-Impfstoff bekommen haben, dann eine andere zweite Impfung anbieten können. So sind die Zulassungen ja nicht. Das heißt, diejenigen müssten dann auch komplett neu immunisiert werden.
So Thomas Jelinek, medizinischer Direktor am Berliner Zentrum für Reise- und Tropenmedizin gegenüber der Welt. Wegen des langen möglichen Zeitraums zwischen der Erst- und der Zweitimpfung mit dem Vakzin von AstraZeneca gäbe es jedenfalls keinen Grund zur Eile, beschwichtigte heute für Nordrhein-Westfalen Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann.
Wir werden in Nordrhein-Westfalen die ersten Zweitimpfungen frühestens Ende April haben, weil wir ja immer gesagt haben, bei AstraZeneca 12 Wochen. Im Übrigen ist es auch nicht schlimm, wenn daraus 13 werden, sodass wir zurzeit einfach noch Zeit haben, dass das geklärt wird.
Den Impffortschritt allerdings dürfte der Stopp mit dem Vakzin von AstraZeneca verlangsamen. Das für morgen angesetzte Bund-Länder-Treffen, bei dem es um den Impfstart in Arztpraxen gehen sollte, verschob die Bundesregierung auf Freitag. Kritik daran kam heute vor allen Dingen von der FDP. Parteichef Christian Lindner forderte, die Aussetzung zu überdenken.
Es ist zu prüfen, ob auf einer freiwilligen Basis dieser Impfstoff an Menschen abgegeben werden kann, die das für sich wünschen.
Allerdings, freiwillig war die Impfung mit AstraZeneca natürlich immer. Vor der Empfehlung der Europäischen Arzneimittelagentur EMA am Donnerstag wird der Impfstopp wohl erst einmal bestehen bleiben. In den Bundesländern beschäftigten sich die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten derweil heute noch mit einem ganz anderen Problem, den steigenden Infektionszahlen. Die bundesweite Inzidenz liegt inzwischen bei 83 Infizierten auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Regional haben viele Landkreise die 100er-Inzidenz schon gerissen. Ab dieser Zahl soll laut dem Bund-Länder-Beschluss der Lockdown eigentlich wieder greifen. Allerdings ist den Ländern freigestellt, ob sie für die Zahl 100 auf ein regionales Infektionsgeschehen oder auf die landesweite Inzidenz abstellen. In Berlin mit einer Inzidenz von 91 wird deshalb nun nicht mehr gelockert als bisher. Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 9 heißt das, dass sie vorerst nicht in den Präsenzunterricht zurückkehren. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller sagte dazu heute:
In Anbetracht der steigenden Zahlen und des großen Problemdrucks, jetzt auch was die Testkapazitäten anbelangt, können wir diesen Schritt erstmal nicht mitgehen. Dass nach Ostern wir natürlich eine ganz andere Situation haben, davon gehen wir alle aus.
In NRW will die Regierung hingegen Schulschließungen bei einer Inzidenz unter 100 nun sogar verhindern. Dort hatten einige Schulen regional schließen wollen. NRW-Gesundheitsminister Karl Laumann erklärte nun, die Schulen sollten offen bleiben.
Der Bericht aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio von Ann-Kathrin Jeske. Vor Deutschland hatten bereits eine Reihe anderer europäischer Länder einen vorläufigen Impfstopp verhängt für den AstraZeneca-Wirkstoff. Am Freitag hatte die Europäische Arzneimittelagentur EMA daraufhin noch unterstrichen, dass sie keinen Anlass sehe, den AstraZeneca-Impfstoff nicht mehr zu verabreichen. Die Behörde prüft die Fälle von Blutgerinnseln im Zusammenhang mit Impfungen und will voraussichtlich Donnerstag übermorgen eine neue Einschätzung abgeben. Davon hängt dann auch ab, wie es weitergehen kann in den einzelnen europäischen Ländern. Aus Brüssel, Bettina Klein.
Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA bleibt derzeit noch bei ihrer Einschätzung von vergangener Woche. Die Vorteile einer Impfung mit dem AstraZeneca-Wirkstoff überwiegen nach derzeitigem Erkenntnisstand die Risiken bei weitem angesichts einer tödlichen Pandemie, von der der Wirkstoff schützt.
We have outlined that the benefit risk of this vaccine remains positive. This is the conclusion that we published last week. It's the conclusion that we published yesterday.
So die Chefin der Behörde Emma Cook heute Nachmittag bei einer Pressekonferenz, die einberufen wurde angesichts eines nie dagewesenen Interesses, so Cook wörtlich. Allerdings, Experten aus den 27 Mitgliedstaaten sowie unabhängige Fachleute prüfen derzeit intensiv die ständig hereinkommenden Informationen zu Komplikationen und Todesfällen, um herauszufinden, ob es sich um zeitliche Zufälle handelt oder ob und wenn ja, welcher Zusammenhang mit dem AstraZeneca-Impfstoff besteht. Bisher gibt es keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass es nur um bestimmte Lieferungen geht, aber auch das werde nicht ausgeschlossen. Ebenso, dass Umstände in der Produktion für die Probleme verantwortlich gewesen sein könnten. Oder ob aber bestimmte Bedingungen, wie etwa Vorerkrankungen, bei den Thrombosereaktionen eine Rolle gespielt haben. Auf einer Sondersitzung am Donnerstag will die EMA ihre Schlussfolgerungen ziehen und anschließend die Öffentlichkeit über mögliche neue Empfehlungen informieren. Es gäbe eine große Bandbreite von Optionen, so EMA-Chefin Cook, je nach den Erkenntnissen, die in den nächsten 48 Stunden noch gewonnen werden. Wie etwa Risikoempfehlungen für bestimmte Personengruppen, spekulieren wolle sie darüber aber auf keinen Fall. Ihre Behörde orientiere sich an wissenschaftlichen Erkenntnissen und sonst an gar nichts. Unklar blieb, weshalb die EMA bisher keine Empfehlung für den Stopp der Impfungen ausgesprochen hat, obwohl in ihr Experten aller 27 Staaten vertreten sind, von denen eine ganze Reihe inzwischen auf nationaler Ebene zu einer anderen Entscheidung gekommen ist. Am Donnerstagnachmittag wird sich herausstellen, ob der Stopp der Impfungen auch aus EMA-Sicht geboten ist oder eine verfrühte Entscheidung darstellt. Uns ist klar, wie wichtig es ist, das Vertrauen in den Impfstoff und seine Sicherheit zu gewährleisten, so EMA-Chefin Emma Cook.
Trust in the safety and efficacy of the vaccines that we have authorized is paramount for us. And our job is to make sure that we can maintain trust in these vaccines based on a proper scientific evaluation.
Die Auswertung der statistischen und klinischen Daten durch die Wissenschaftler läuft derzeit. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA wird sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst sein.
So die Einschätzung unserer EU-Korrespondentin Bettina Klein in Brüssel. Die Corona-Pandemie dominiert Politik und den Alltag seit gut einem Jahr. Etwas aus dem Fokus geraten ist dabei die sich anbahnende Klimakrise. Deren Folgen aber sind nach Einschätzungen von Experten verheerender für die Menschheit und auch die Kosten absehbar deutlich höher als die der Pandemie. Wenn es nicht gelingt, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, zu dem sich auch Deutschland im Pariser Abkommen verpflichtet hat. Die Schwarz-rote Bundesregierung hat sich Klimaziele gesetzt. Diese allein würden allerdings nicht ausreichend beitragen, um die Pariser Ziele zu erreichen. Immerhin, durch die Folge der Corona-Pandemie hat Deutschland im vergangenen Jahr die selbst gesteckten Klimaziele erreicht. Ann-Kathrin Büsker berichtet.
Weniger Autos auf weniger langen Strecken, weniger Lkw und weniger Flugzeuge. Vor allem im Verkehrssektor werden die Folgen der Corona-Pandemie in der Klimabilanz deutlich. 11,4% der Emissionen wurden hier eingespart. Der Sektor hat damit sein Jahresziel erreicht, wenn noch knapp. Doch Dirk Messner, Chef des Umweltbundesamtes, warnt.
Sie sehen aber, im Verkehr werden, wenn die Wirtschaft erstmal wieder ansteigt, ein Großteil der Corona-Effekte verschwinden. Hier ist der Handlungsdruck groß.
Der Sektor bleibt damit ein Sorgenkind der Klimapolitik. Svenja Schulze ist dennoch zuversichtlich. Ihr Klimaschutzgesetz, so die SPD-Umweltministerin, bietet den Rahmen, auch nach der Pandemie nachzujustieren, weil es Verantwortlichkeiten benennt.
Mein Klimaschutzgesetz sorgt dafür, dass alle Ministerinnen und Minister jetzt Klimaschutzministerinnen und Minister sind, und zwar auf Dauer.
So ist das Bauministerium nun verantwortlich, im Bereich Gebäude Sofortmaßnahmen zu beschließen. Dies ist der einzige Sektor, der seine Ziele knapp nicht erreicht hat. Insgesamt wurden die Emissionen im Vergleich zu 1990 um 41% reduziert. Große Einsparungen gab es in der Energiewirtschaft und der Industrie. Hier sieht die Umweltministerin nicht nur die Pandemie verantwortlich, sondern lobt insbesondere den europäischen Zertifikatehandel.
Normalerweise sinken in Krisenzeiten diese CO2-Preise deutlich. Stattdessen sind sie aber zuletzt auf ein Rekordhoch von mehr als 40 Euro pro Tonne gestiegen. Die ETS-Reform zeigt also Wirkung, und die Entwicklung wird sich in den Klimabilanzen der kommenden Jahre auf jeden Fall weiter niederschlagen.
Das System habe vor allem Kohlestrom teuer gemacht und damit vom Markt verdrängt, so Schulze. Den Emissionshandel stärker zu nutzen, fordert Lukas Köhler, klimapolitischer Sprecher der FDP, gegenüber dem Deutschlandfunk. Bisher gilt der europäische Handel nur für die Energiewirtschaft und den Luftverkehr.
Wir müssten also den europäischen Emissionshandel schnellstmöglich auf die anderen Sektoren ausweiten, damit man dann wirklich auch zielgenau das erreicht, was man sich vornimmt, und parallel dazu natürlich ganz viele andere Maßnahmen machen kann, die dann aber darauf abgestimmt sein müssen.
Kleinteilige Maßnahmen, wie jetzt im Gebäudesektor wahrscheinlich, seien nicht zielführend, so Köhler. Eine Gruppe Unionsabgeordneter setzt für den Klimaschutz stärker beim nationalen Emissionshandel an, der für Verkehr und Wärme gilt. In einem gemeinsam verfassten Papier fordern die Abgeordneten eine Erhöhung dieses CO2-Preises sowie eine Abschaffung von Subventionen, etwa auf Kerosin und Diesel, um auf diese Weise ein bereinigtes Steuerinstrument zu erhalten. Die Grünen fordern deutlich mehr Engagement beim Klimaschutz, ebenso ein Bündnis aus 85 Organisationen und Verbänden. Als Teil der Klimaallianz fordern sie mindestens 70% CO2-Reduktion bis 2030 im Klimaschutzgesetz festzuschreiben, um Deutschlands Klimaschutz an die EU anzupassen. Auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze sieht angesichts der europäischen Klimaschutzpläne weitere Aufgaben auf Deutschland zukommen.
Und natürlich wird das dazu führen, dass Deutschland seine Ziele anpassen muss. Das ist vollkommen selbstverständlich. Ich gehe davon aus, dass wir eher bei -65% landen werden.
Schulze betonte heute außerdem, den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben zu wollen. Dazu mahnen auch die Deutsche Umwelthilfe und die Denkfabrik Agora Energiewende.
So der Bericht von Ann-Kathrin Büsker. Deutschland erreicht also seine selbst gesteckten Klimaziele durch die Nebeneffekte der Pandemie. Vor der Sendung konnte ich mit Luisa Neubauer über die deutsche Klimabilanz sprechen von der Fridays for Future Bewegung. Ich wollte wissen, ob sie nicht zufrieden sein könne, zeige doch das Erreichen der eigenen Klimaziele in der Pandemie immerhin, dass es doch möglich ist, Klimaziele zu erreichen.
Nein und nein. Also die selbst gesteckten Klimaziele wurden erreicht. Das würde ja übersetzt bedeuten, man setzt sich eigene Standards, die eben nicht den offiziellen Standards entsprechen, und lässt sich dann dafür feiern. Das geht nicht auf. Die deutschen Klimaziele sind nicht mit dem Pariser Klimaabkommen vereinbar. Und das heißt, es ist eigentlich nicht wirklich aussagekräftig, sie zu erreichen. Plus, sie wurden vor allem erreicht wegen einer Corona-Politik, die durchgegriffen hat, nicht wegen einer Klimapolitik, die ambitioniert und strategisch umgesetzt wurde. Also auch an der Stelle gibt es eigentlich ganz, ganz wenig Grund, da jetzt euphorisch drüber zu sprechen, obwohl das offensichtlich die Umweltministerin anders sieht.
Obwohl ja Svenja Schulze von der SPD das eingeräumt hat und auch der Präsident des Umweltbundesamtes Dirk Messner, der hat gesagt, das liegt natürlich an dem Corona-Effekt, wenn man es so nennen will. Aber sie haben auch gesagt, die klimapolitischen Instrumente, sie beginnen zu wirken. Insbesondere der Ausbau der erneuerbaren Energien und die CO2-Bepreisung, gehen sie damit?
Naja, natürlich sieht man auch, dass 2 Jahre Klimastreiks und ein nie dagewesener klimapolitischer Wandel etwas bewirken. Wir stehen am Anfang von einer unglaublich langen Wegstrecke und gehen nicht mehr rückwärts, könnte man sagen, bewegen uns ja aber kaum merklich nach vorne, während die Klimakrise rast. Und es ist vielleicht nachvollziehbar, man denkt, oh ja, es ist Corona und dann steht alles still und deswegen vielleicht steht auch das Klima still, aber das stimmt halt nicht. Das Klima rast voran, es eskaliert weiter und was wir dem gerade entgegenstellen, ist besorgniserregend. Und die Ambitionen der Regierung reichen genauso wenig wie deren Instrumente. Und wir können eben auch nicht bis zur Bundestagswahl warten darauf, dass dann vielleicht eine Regierung kommt, die das besser im Griff hat, die da mutiger rangeht und versteht, wir müssen heute handeln, damit morgen weniger Krise ist.
Die Umweltministerin hat ja auch gesagt, dass Deutschland eben sein Klimaziel im vergangenen Jahr geschafft hat, aber das sei für sie kein Grund zum Ausruhen und man müsse jetzt das geplante Ausbautempo für Wind- und Sonnenstrom in diesem Jahrzehnt verdoppeln. Also die Ambitionen sind durchaus da.
Das ist natürlich eine heikle Aussage, weil wir uns natürlich auch auskennen mit Versprechen, die erstmal schön klingen und dann überhaupt nicht in die Tat umgesetzt werden. Aktuell reichen die Vorhaben der Regierung im Weiten nicht aus, um die Pariser Klimaziele einzuhalten. Und das heißt, auch an der Stelle stellt sich natürlich die Frage, müsste man nicht längst anfangen, die Klimaziele und die Ambitionen, die man hat, nicht an dem zu messen, was man irgendwie meint, sei politisch gerade irgendwie so machbar, sondern an dem zu messen, was tatsächlich ökologisch und laut Paris notwendig ist und dann eben auch zu beweisen, dass man gewillt ist, Mehrheiten dafür zu mobilisieren, Menschen dafür zu begeistern, indem man eben tatsächlich mutig nach vorn geht und sagt, hey Leute, wir sind in der Krise, wir wollen da raus. Wir wissen seit Corona besser denn je, dass Krisen einfach blöd sind und dass es Sinn macht, präventiv zu handeln und dann loszulegen. Und diese Bereitschaft, diese Haltung, die sehen wir überhaupt nicht. Und es ist auch Corona, das gezeigt hat, dass man, wenn man möchte, ja Krisen zumindest wie Krisen behandeln kann. Und dass wir das im Falle vom Klima keinesfalls irgendwann mal gemacht haben.
Das heißt, was wären Ihre konkreten Forderungen jetzt, wenn Sie sagen, so noch vor der Bundestagswahl?
Naja, zunächst müsste man die Sektorenziele tatsächlich an das Pariser Klimaabkommen anpassen. Und das fängt damit an, dass man dann die europäischen Klimaziele erhöht und die Deutschen dann entsprechend dem anpasst. Das ist ein bisschen technokratisch, aber das wäre tatsächlich, was anstehen würde. Und dann würden natürlich die Parteien sich bemühen zu beweisen, dass sie verstanden haben. Es braucht jetzt auch Programmatiken, die zur Wahl stehen, die dann das Ganze auch fortsetzen können und eine 1,5-Grad-Politik tatsächlich auch wählbar machen können in der Breite über die demokratischen Parteien hinweg. Und dann, man stelle sich vor, wäre es ja tatsächlich gar nicht so abwegig, dass man eine Koalition erreicht im September, die sich einvernehmlich dem 1,5-Grad-Ziel stellt, dann vielleicht über die Wege streitet und irgendwie die besten Transformationspfade ausklügelt und dann eben loslegt. Das geht ja. Und dann wäre es nicht weniger hart, aber zumindest würde man weniger darüber streiten, ob man jetzt wirklich loslegen muss und wie eilig ist es und wie dringend ist es, sondern man hätte einen Arbeitsmodus, ein Tempo und dann würde man tatsächlich auch ganz neue Kräfte mobilisieren können.
Wir hatten ja zum Beispiel die Diskussion in Baden-Württemberg bei den Landtagswahlen, da sind Klimalisten angetreten, sie haben Stimmen geholt, nicht besonders viele, aber sie haben wohl hauchdünn dafür gesorgt, dass es eben nicht für eine allein grün-rote Regierung reicht und vermutlich doch wieder schwarz-grün wird, also mit den Klimaschutzbremsern bisher der CDU. Auch wenn sie selbst oder wenn sich Fridays for Future Baden-Württemberg von dieser Klimaliste distanziert hat, stellt sich da die Bewegung auch ein Stück weit selbst ein Bein.
Boah, das sind jetzt ganz schön viele gewagte Thesen im Satz. Also ob jetzt die Klimalisten 0,9% dafür gesorgt haben, dass jetzt grün-rot nicht möglich ist, das ist hier erstmal offen. Ob es jetzt schwarz-grün wird, ist auch offen. Und dann stellt sich die Frage, was es denn braucht, damit Parteien eigenständig 1,5-Grad-Pläne aufstellen. Und das stand eben ganz lange zur Disposition. Es gab einfach lange in Baden-Württemberg keine Partei, die gesagt hat, jo, wir machen 1,5-Grad und so wollen wir das in Baden-Württemberg umsetzen. Und dann war eben die Klimaliste eine logische Konsequenz daraus, die eigentlich auch die Parteien entsprechend etwas getriggert hatten. Im besten Falle hätte man vielleicht einen anderen Modus finden können, ne? Hätte man sich irgendwie auf Augenhöhe getroffen, dann mit 1,5-Grad-Plänen von verschiedenen Seiten, hätte gesagt, okay, was muss jetzt passieren, damit ökologische Kräfte auch gebündelt werden können. Das heißt aber auch, dass die großen Parteien sich dann auch mal bereit erklären müssen, über die Gewohnheitspolitik der letzten Jahre hinauszublicken und festzustellen, alle Parteien haben richtig was zu tun und alle Parteien müssen sich fragen, was leisten sie, was tragen sie dazu bei, um in der Klimakrise eine vorausschauende, eine mutige, eine konstruktive Rolle einzunehmen.
Aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben dann doch drei Parteien sind auf das 1,5-Grad-Ziel eingeschwenkt in Baden-Württemberg. Also
eingeschwenkt, genau. Das ist der wichtige Detail dabei, weil der Druck eben groß war, weil sie dann keine Lust auf Konkurrenz hatten. Und wie gesagt, dann hätte man wahrscheinlich sich vielleicht auch irgendwie auf einer Ebene vor der Wahl treffen können. Das ist nicht passiert. Dafür mag es sozusagen andere Gründe geben. Aber grundsätzlich ist eben die Frage, schaffen es die Parteien vielleicht auch erst gar nicht die Notwendigkeit in den Raum zu stellen für neue Parteigründung.
Sie haben es schon angesprochen, wir haben natürlich eine im Moment Krise, die in den Vordergrund sich gedrängt hat, aber auch die Corona-Pandemie ist ja entstanden, weil der Mensch in den Lebensraum der Tiere eingedrungen ist. Also dieselbe Art der Zerstörung, wenn man das so will, die auch den Klimawandel vorantreibt. Wie hoch sehen Sie die Chancen, dass es doch einen Bewusstseinswandel gibt, dass nach einem möglichen Ende der Pandemie ein viel größeres Problem auf die Menschheit ja eben nicht wartet, sondern da ist?
Ja, das ist tatsächlich eine ganz schwere Botschaft, finde ich. Man möchte den Menschen eigentlich sagen, hey Leute, wir kommen raus aus Corona und wir haben dann irgendwie unsere Leben und die Freiheit und wir sind krisenbefreit und dann wird es endlich gut und wir können diese plus minus anderthalb Jahre irgendwie ganz fröhlich nachholen. Das geht nicht auf. Die Corona-Pandemie, das haben Sie schon gesagt, ist auch ein Resultat ökologischer Zerstörung. Zumindest ist es die ökologische Zerstörung der Menschen, die eben Pandemien so viel wahrscheinlicher macht. Das heißt, wir müssen auch verstehen, dass wir auch gerade das erleben, was passiert, wenn Leute eben Raubbau betreiben ohne Ende, mit dem Planeten umgehen, als hätten wir noch drei im Kofferraum. Da muss ich substanziell was ändern. Und dann stellt sich eben die große Frage, schaffen wir es, mehrere Krisen gleichzeitig einzunehmen? Schaffen wir es zu begreifen, rechtzeitig zu begreifen? Wenn wir raus aus den Krisen wollen, dann müssen wir Dinge grundsätzlich anders angehen. Dann braucht es ein neues Naturverständnis, dann braucht es ein neues Verständnis dafür, dass eben die Klimakrise kein Problem des Klimas ist oder ein Problem von Fridays for Future, sondern ein Problem des Menschen. Es ist eine menschliche Krise, die uns alle angeht und der wir uns jetzt ganz schnell stellen müssen. Und das auch noch, während wir Corona bewältigen. Nachhaltig bewältigen, klimagerecht bewältigen und in der Corona-Pandemie dafür sorgen, dass die Gefahr vor Krisen ökologischer Art, aber auch gesundheitlicher Art grundsätzlich sinkt. Das ist bisher ein politisches Konzept, was noch in sehr, sehr wenigen Orten so umgesetzt wurde. Aber das wäre, worauf wir jetzt hinwirken müssen und was die Regierung jetzt gefragt ist zu tun.
Sagt Luisa Neubauer, Sprecherin der Fridays for Future Bewegung. Am Freitag werden weltweit wieder Tausende für mehr Klimaschutz auf die Straßen gehen. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Deutschlandfunk, Sie hören die Sendung, das war der Tag. Um 23.32 Uhr kommen wir hier zu unseren Berichten in Kürze. Kinder und Jugendliche leiden besonders unter der Corona-Pandemie. Impfstoffe aber für sie gibt es bisher nicht, die zumindest zugelassen sind. Der Pharmakonzern Moderna startet jetzt eine klinische Studie für einen Impfstoff für Kinder. Thorsten Teichmann.
Im ersten Teil des Versuchs werden verschiedene Mengen des Wirkstoffs bei Kindern getestet, schreibt das Wall Street Journal. Die Forscher achten auf mögliche Nebenwirkungen und die Wirksamkeit der unterschiedlichen Dosierungen. Ist die Wirkstoffmenge geklärt, soll eine zweite Gruppe von Kindern mit dem Moderna-Präparat oder einem Placebo geimpft werden. Die Kinder sind zwischen 6 Monaten und 12 Jahren alt. Moderna und BioNTech/Pfizer hatten im vergangenen Jahr bereits eine Versuchsreihe mit Jugendlichen älter als 12 Jahre begonnen. Die Ergebnisse wurden noch nicht veröffentlicht. Sollten die Versuche erfolgreich sein, könnten Highschool-Schüler in den USA ab dem Herbst geimpft werden. Nach der Vorstellung der Bundesbehörden wären Grundschüler dann ab Anfang 2022 an der Reihe. Bisher sind die Impfstoffe von Moderna sowie Johnson & Johnson in den USA für Erwachsene ab 18 Jahren zugelassen. Die ersten klinischen Studien umfassten keine jüngeren Probanden. Der Wirkstoff von BioNTech/Pfizer hatte aufgrund seiner Versuchsreihe bereits seine Zulassung ab 16 Jahren erhalten.
Die NATO hat heute ihren Bericht für das vergangene Jahr vorgelegt. Stefan Überbach.
Es ist ein deutliches Plus. Trotz der massiven Wirtschaftskrise wegen der Corona-Pandemie hat die NATO 2020 ihre Rüstungsausgaben insgesamt um 2,7% gesteigert. Bei den europäischen Mitgliedstaaten und Kanada liegt der Anstieg sogar bei 3,9%. Dieser Trend muss sich nach Ansicht von NATO-Generalsekretär Stoltenberg unbedingt fortsetzen. Die gemeinsame Sicherheit stehe noch immer vor großen Herausforderungen. Als Beispiele nannte Stoltenberg die von Russland ausgehenden Destabilisierungsversuche sowie den Terrorismus, ausgefeilte Cyberangriffe, den Aufstieg Chinas sowie den Klimawandel. Diesen Gefahren könne kein Land alleine begegnen. Stoltenberg begrüßte das Bekenntnis des neuen US-Präsidenten Joe Biden, die NATO stärken zu wollen. Die Die USA, Kanada und Europa müssten eng zusammenarbeiten. Gemessen an ihrer Wirtschaftskraft geben in Europa Griechenland, Polen, Großbritannien sowie die drei baltischen Staaten Estland, Litauen und Lettland am meisten für die Rüstung aus. Frankreich, Norwegen und die Slowakei haben 2020 zum ersten Mal das NATO-Ziel von 2% der Wirtschaftsleistung eingehalten. Deutschland ist mit aktuell knapp 1,6% nach wie vor deutlich davon entfernt. Mehr als 2/3 der NATO-Verteidigungsausgaben entfallen auf die USA. Washington drängt seit Jahren darauf, dass die Lasten im Bündnis gerechter verteilt werden.
Nach der Maskenaffäre will die Union neue Regelungen für ihre Abgeordneten aufstellen. Die Nichtregierungsorganisation Lobby Control sieht allerdings ein grundsätzliches Problem. Kilian Pfeffer.
Die CDU hat in ihrem Machtzentrum ein Lobbyismusproblem. So lautet der Vorwurf von Imke Diersen, Geschäftsführerin von Lobby Control. In einer Studie hat die Organisation die Nähe zwischen der CDU und dem parteinahen Wirtschaftsrat herausgearbeitet. Wirtschaftsrat der CDU, das klinge wie ein Parteigremium. Das stimme aber gar nicht. Es handele sich um einen Lobbyverband für Unternehmen wie Daimler, E.ON und die Deutsche Bank, so Lobby Control.
Der Wirtschaftsrat ist Mitglied im CDU-Parteivorstand. Präsidentin Astrid Hamka sitzt dort qua Amt drin. Sie ist dort ständiger Gast. Damit hat sie zwar keine Stimme, sie hat aber Rederecht und kann damit natürlich die Beschlüsse des Parteibundesvorstandes durchaus mit beeinflussen.
Damit verfüge der Wirtschaftsrat über exklusive Verbindungen und eine besondere Machtstellung. Das nutze er unter anderem aus, um Klimaschutzmaßnahmen in Deutschland auszubremsen. Zum Beispiel schärfere Abgaswerte oder höhere europäische Klimaziele. Zitat Christina Deckwirth, Autorin der Studie: Eine solche Nähe zwischen Lobbyverband und Partei ist schädlich für die Demokratie und das Klima. Ein weiterer Vorwurf, es sei unklar, wie der Wirtschaftsrat genau finanziert werde. Lobby Control fordert Transparenz und fordert die CDU auf, eine klare Trennung zwischen Parteigremien und Lobbyverbänden zu vollziehen.
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat offiziell ein Insolvenzverfahren gegen die Greensill Bank beantragt. Tobias Alschomer.
Seit die BaFin mit Sitz in Bonn die Greensill Bank Anfang März geschlossen hatte, kommen Kunden nicht mehr an ihr Geld. Es geht um eine Bilanzsumme von 3,6 Milliarden Euro. Die Bank hatte Anfang des Jahres Zahlungsschwierigkeiten. Jetzt hat die Aufsichtsbehörde BaFin den Insolvenzantrag für die Greensill Bank beim Amtsgericht Bremen gestellt. Eine Gerichtssprecherin erklärte, dass zeitnah über den Antrag entschieden werden solle. Sobald dies passiert ist, wird die BaFin den Entschädigungsfall feststellen. Das bedeutet, dass Kunden dann an ihr Geld kommen. Durch die gesetzliche Einlagensicherung und den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands Deutscher Banken. Profitieren werden davon aber nur Privatkunden. Mehrere Städte wie Monheim oder Emmerich, die auch Geld bei der Bank angelegt hatten, gehen leer aus. Wie es zu den Turbulenzen bei der Greensill Bank kam, das untersucht jetzt auch die Staatsanwaltschaft Bremen. Sie hat Ermittlungen eingeleitet, nachdem die BaFin Strafanzeige gestellt hatte. Wie mehrere Medien berichten, soll es um den Vorwurf der Bilanzfälschung gehen.
Und den Tag an der Börse in Frankfurt fasst Bianca von der Au zusammen.
Anleger lassen sich durch den schleppenden Impfverlauf inmitten der Corona-Pandemie nicht verunsichern. Der DAX markierte kurzzeitig sogar ein Allzeithoch, knapp über 14.600 Punkten, ging dann aber bei 14.557 Punkten aus dem Handel, ein Plus von 0,6%. Angetrieben vor allem von starken Autowerten. Ganz vorne VW-Aktien mit einem Plus von 6,7%. Deutsche Autobauer und Zulieferer wollen die Elektromobilität und autonomes Fahren deutlich schneller voranbringen. Das kommt bei Anlegern gut an. Weniger gut kam der Ausblick des Energiekonzerns RWE an. Trotz eines Milliardengewinns im abgelaufenen Geschäftsjahr verliert die Aktie 1,8%. Wegen des heftigen Winterwetters in den USA standen dort RWE-Windkraftanlagen still. Der Konzern musste für viel Geld Strom hinzukaufen und rechnet deshalb mit finanziellen Einbußen fürs laufende Geschäftsjahr. Die Stimmung am wichtigen US-Aktienmarkt war heute gedämpft. Zum einen sind Konjunkturdaten für den Februar schlechter ausgefallen als erwartet. Zum anderen richten sich alle Blicke auf den US-Notenbank-Fed, die sich morgen zu ihrer weiteren Geldpolitik äußern wird. Auch wenn niemand mit großen Überraschungen rechnet, schalten Anleger in den USA heute einen Gang zurück.
der Bericht von der Frankfurter Börse von Bianca von der Au zum Ende unserer Kurzberichte. Und damit kommen wir zu der Partei, in der viele scheinbar dachten, man stelle automatisch auch den nächsten Kanzler. So hat es der CDU-Vorsitzende Armin Laschet gestern bei einem Statement gesagt. Die Wahlniederlagen hätten allen klargemacht, dass dies eben nach 16 Jahren mit Angela Merkel kein Automatismus sei. Nach den Wahlschlappen vom Wochenende in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sucht die Union nach Orientierung. Caroline Born.
Die Nerven in der Union liegen offenbar blank. So sieht es zumindest der SPD-Kanzlerkandidat. Olaf Scholz reagiert damit auf einen Seitenhieb von Armin Laschet. Der hatte ihn am Vortag dazu aufgerufen, sich um sein Ressort zu kümmern, anstatt 10 Millionen Impfdosen pro Woche zu versprechen. Womöglich ein Ablenkungsmanöver des CDU-Chefs nach 2 schlechten Ergebnissen bei den Landtagswahlen im Südwesten und bundesweiten Umfragewerten von unter 30%. Laschet kündigt im ZDF einen harten Wahlkampf an.
Ich weiß nicht, ob allen klar war, dass diese Bundestagswahl nicht automatisch gewonnen ist und mit irgendeinem aus der Union als Kanzler endet, sondern das wird ein umkämpftes Wahljahr sein.
Eine scheidende Kanzlerin und ein Wahlkampf mit neuen Konstellationen. In Rheinland-Pfalz will die regierende SPD ihre Ampel mit Grünen und FDP fortsetzen. Auch in Baden-Württemberg könnten die Grünen ein solches Ampelbündnis anführen. Kein gutes Signal für die Union.
Es ist denkbar, ein Regieren ohne die Union. Das müssen die Bürgerinnen und Bürger auch wissen, dass es Linkskoalitionen geben kann, Ampelkonstellationen.
So CSU-Chef Markus Söder in der ARD. Bereits gestern hatte er gewarnt, mit dem Schlafwagen werde man nicht ins Kanzleramt kommen. Es brauche ein frisches Team, so Söder. Laschet sieht das anders. Einig sind sich die beiden jedoch darüber, dass es keine Kabinettsumbildung geben wird. Die wichtigste Einigung zwischen beiden steht aber noch bevor, die Kanzlerkandidatur. Traditionell liegt das Vorschlagsrecht bei der CDU. Unklar ist auch noch, welches Programm der Kanzlerkandidat dann vertreten soll. Es ist erst für den Sommer angekündigt. Wenn es nach dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Carsten Linnemann geht, darf es ruhig eine scharfe Programmatik sein.
Nicht auf 130 Seiten Wahlprogramm, sondern auf 10 Seiten oder auf 3 Seiten und 10 Punkte. Das wäre mir noch lieber. Am besten Hauptsätze, am besten sagen, was man will und was man nicht will. Und dann werden wir die Wahl gewinnen.
Doch die Korruptionsaffäre hat das Vertrauen in die Union erschüttert. Imke Diersen, politische Geschäftsführerin von Lobby Control, kritisiert, dass die Partei unzureichend reagiert habe.
Große Teile der Union verstehen sich als Partei der Wirtschaft. Und dieses Verständnis fördert aus unserer Sicht eine Haltung, die in den Lobbyverflechtungen der Partei nichts Schlechtes sehen kann.
Die Thüringer Generalstaatsanwaltschaft prüft unterdessen Ermittlungen gegen den Ex-Bundestagsabgeordneten Marc Hauptmann, CDU, einzuleiten, wie der Spiegel zuerst berichtet hatte. Hauptmann hatte sein Mandat nach Lobbyvorwürfen niedergelegt. Für die Union alles andere als ein gelungener Start ins Superwahljahr.
Der Bericht von Caroline Born. In Israel herrscht schon Wahlkampf. In einer Woche wird dort gewählt. Premierminister Benjamin Netanyahu will unbedingt wiedergewählt werden. Sein Interesse daran sei auch so groß, sagen seine Kritiker, weil Netanyahu wegen Korruption angeklagt ist und hofft, durch eine Wiederwahl diesem Prozess zu entgehen. Und auch wenn seine Corona-Politik voller Widersprüche ist, nötigen doch die Impferfolge in Israel auch Kritiker Netanyahus Respekt ab. Heute war der Inhaber des höchsten Staatsamtes Israels zu Besuch in Berlin, Staatspräsident Rivlin. Auch die Impfpolitik war Thema, wie Stefan Dietjen berichtet.
Ein selten gewordenes Ereignis in Schloss Bellevue. Der Bundespräsident empfängt Gäste. Zum ersten Mal seit Monaten wieder ein ausländisches Staatsoberhaupt, einen auch persönlichen Freund, wie Frank-Walter Steinmeier betont. Vor einem Jahr gedachte er auf einer gemeinsamen Reise mit dem israelischen Staatspräsidenten in Jerusalem, Auschwitz und Berlin der Befreiung des deutschen Vernichtungslagers in Polen vor 75 Jahren.
Das waren, lieber Ruvi, für mich bewegende Momente, die auf ewig in mein Gedächtnis eingeschrieben bleiben.
Ruven Rivlin geht in seinen Erinnerungen noch weiter zurück. Als junger Student habe ich vor dem Amtssitz des Staatspräsidenten in Jerusalem demonstriert, als der erste deutsche Botschafter nach Israel kam. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern. 1965 war das, als der ehemalige Wehrmachtsoffizier Rolf Friedemann Pauls erster Botschafter der Bundesrepublik in Israel wurde. Heute nehme er selbst Akkreditierungsschreiben deutscher Botschafter entgegen, sagt Rivlin. Deutschland zeige ein außerordentliches Bewusstsein für die Sicherheit Israels. Der israelische Staatspräsident mahnt:
Ala Keila
Die internationale Gemeinschaft muss sich gemeinsam und kompromisslos gegen die atomare Aufrüstung des Irans sowie die Unterstützung von Terrororganisationen stellen, die die Sicherheit Israels bedrohen. Zugleich lässt Rivlin erkennen, welchen Nutzen sich Israel von den traditionell guten diplomatischen Beziehungen Deutschlands zum Iran erhofft. Ein diskretes Thema, das selten öffentlich angesprochen wird. Ich danke der deutschen Regierung für ihre Bemühungen für die Rückführung von Geiseln und verschollenen Israelis, Soldaten und Zivilisten, die derzeit von der Hamas gefangen gehalten werden. Details, nannte Rivlin, der auf seiner Reise vom Stabschef der israelischen Streitkräfte begleitet wird, nicht. Auch in der Vergangenheit hatte Deutschland seinen Einfluss in Teheran geltend gemacht, um bei Verhandlungen zwischen Israel und der pro-iranischen Hamas zu vermitteln. Frank-Walter Steinmeier sprach das delikate Thema nicht an, dafür aber Glückwünsche des Bundespräsidenten für die Erfolge Israels bei seiner Covid-Impfkampagne.
Ich habe Präsident Rivlin gratuliert zu den großen Fortschritten in der israelischen Impfkampagne. Diese Impfkampagne, verehrter Herr Präsident, erhält hier in Deutschland viel Aufmerksamkeit und großen Respekt.
Professionalität und einer guten Portion Pragmatismus hätten die Verantwortlichen in Israel den Impfprozess beschleunigt, sagt der Bundespräsident und fügt hinzu.
Andere, auch wir, denke ich, können davon lernen.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Ende des Berichts von Stefan Dietjen. Alte weiße Männer, so sah das Kabinett von Ex-Präsident in den USA Donald Trump ganz überwiegend aus. Sein Nachfolger Joe Biden, ein alter Mann wie Trump, lässt sein Kabinett derzeit nach und nach vom Senat bestätigen. Ziel, die Vielfalt und den Wandel, für die Biden stehen will, auch hier abzubilden. Claudia Sarre.
Noch nie in der Geschichte der USA hatte eine indigene Amerikanerin ein Regierungsamt. Deb Haaland vom Stamm der Laguna Pueblo in New Mexico wird künftig das US-Innenministerium leiten. Nach ihrer Bestätigung durch den Senat schrieb die Kongressabgeordnete auf Twitter, sie freue sich auf die Zusammenarbeit und sei bereit zu dienen. Ähnlich hatte sie sich ausgedrückt, als sie im Dezember nominiert wurde.
I'll be fierce for all of us, for our planet and all of our protected land. And I'm honored and ready to serve.
Ich kämpfe für uns alle, für unseren Planeten und für unsere geschützten Reservate, sagte sie damals. Als Innenministerin wird Deb Haaland nicht nur für Nationalparks sowie für Öl- und Gasförderanlagen zuständig sein, sondern auch für die Reservate der indigenen Bevölkerung. Die Leitung des riesigen Ministeriums ist für die 60-Jährige ein ungeheurer Karrieresprung nach einem nicht gerade einfachen Lebensweg, wie sie in ihrer Nominierungsrede erzählte.
Ich habe mit Obdachlosigkeit gekämpft, ich habe mich auf Lebensmittelmarken verlassen und mein Kind als Alleinerziehende aufgezogen. Dieser Kampf gibt mir eine andere Perspektive. Jetzt kann ich Menschen helfen, Erfolg zu haben.
Erst 2018 wurde Deb Haaland als Kongressabgeordnete ins Repräsentantenhaus gewählt, als eine von zwei indigenen Amerikanerinnen. Sie gilt als engagierte Kämpferin für den Umweltschutz und hat den Kampf gegen die Folgen des Klimawandels und gegen Umweltungerechtigkeit zu den Herausforderungen des Innenministeriums erklärt.
As our country faces the impacts of climate change and environmental injustice, the Interior Department has a role to address these challenges.
Insbesondere wegen ihrer kritischen Haltung gegenüber fossilen Brennstoffen und der Vergabe neuer Öl- und Gasbohrrechte ist Deb Haaland bei den meisten Republikanern umstritten. Sie kämpfte im vergangenen Jahr vehement gegen den Bau der North Dakota Pipeline, die durch für Ureinwohner heiliges Land verlaufen sollte, und gegen den Bau von Trumps Mauer in Arizona.
Die heilige Stätte, die hier gesprengt wurde, kann nie wiederhergestellt werden. Der Schaden, den die Trump-Administration hier angerichtet hat, ist irreparabel. Und sie haben noch nicht mal um Erlaubnis gefragt.
Die Bedürfnisse der rund 2 Millionen indigenen Amerikaner liegen Deb Haaland besonders am Herzen. Sie leben zum Teil immer noch in großer Armut auf Reservaten und leiden im Moment besonders unter der Corona-Pandemie. Timothy Nuvangioma, Vorsitzender des Hopi-Stammes in Arizona, zeigte sich begeistert von ihrer Ernennung.
We're also
Es ist ermutigend, dass sie nun diese wichtige Rolle übernimmt. Alle indigenen Communities freuen sich, dass sie nun jemanden haben, die ihre Probleme wirklich versteht.
Mit der Berufung der Parlance zur Innenministerin hat Joe Biden ein Wahlversprechen bereits erfüllt. Er hat ein Kabinett geschaffen, das die Diversität der US-Bevölkerung widerspiegelt.
Der Bericht von Claudia Sarre. Wer ein bestimmtes hochwertiges Fahrrad kaufen will, der muss momentan lange warten, teilweise Monate. Die Firmen kommen mit der Produktion kaum hinterher. In der Pandemie haben viele das Fahrrad als sichere Art der Fortbewegung entdeckt, sicher vor dem Virus. Anders als in vielen Städten die Fahrradfahrenden sind vor den Autos. Der ADFC, Allgemeine Deutsche Fahrradclub, er wählt in jedem Jahr die besten Fahrradstädte anhand von Umfragen und hat sie heute ausgezeichnet. Kai Clement berichtet über fahrradfreundliche Städte und solche, die es noch werden wollen.
Zumindest an so einem Tag gibt Andreas Scheuer seiner Behörde einen neuen Namen.
Ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich im Bundesministerium für Radverkehr.
Gleich 6-mal kann er gratulieren, denn der Allgemeine Deutsche Fahrradclub zeichnet die Siegerstädte im sogenannten Fahrradklimatest gestaffelt nach Größen aus. Der kleinste Sieger ist die nordrhein-westfälische Gemeinde Wettringen im Norden von Münster für Orte bis 20.000 Einwohner.
Wir haben also hier tatsächlich in den Wohngebieten ganz überwiegend verkehrsberuhigte Bereiche, 30 km/h sowieso,
sagt der digital zugeschaltete Bürgermeister Berthold Bildgerz. Unter den größten mit über 500.000 Einwohnern liegt Bremen vor Hannover und Frankfurt am Main. Bremens grüne Mobilitätssenatorin Maike Schäfer nennt ein Beispiel.
Die Fahrradzone bedeutet, dass ein ganzes Quartier sich dazu entschieden hat, dass der Fahrradverkehr dort Vorrang hat vor allen anderen. Also auch vor dem Auto muss da erstmal ein neues Verkehrsschild auch entwickelt werden.
Weitere Gewinner sind in ihren jeweiligen Größenkategorien das nordhessische Baunatal, Nordhorn in Niedersachsen, Göttingen und Karlsruhe. Dessen Bürgermeister Frank Mentrup möchte vor allem mehr Pendler zum Umstieg aufs Rad bewegen.
Und vielleicht darf ich auch noch einen Wunsch äußern, Herr Minister.
Gerne. Ich bin es gewöhnt, dass wenn man Kommunalpolitiker auszeichnet, dass meistens auch dann der Wunschzettel noch kommt. Also nur zu.
Angesichts gut gefüllter Radwege würde der SPD-Politiker Mentrup gerne auch Autospuren sicherer für Fahrradfahrer machen. Dafür aber, so Mentrup, brauche er die sogenannte Experimentierklausel in der Straßenverkehrsordnung. Die würde es ihm ermöglichen, die ganze Stadt zur Zone 30 zu machen. Verkehrsminister Scheuer will da aber vorerst nicht zusagen. Autominister Scheuer, wie ihn die Deutsche Umwelthilfe nennt, sieht sich selbst dennoch gerne auch als Fahrradminister. Das betont er auch in seinem Eingangsstatement.
Wir stellen bis 2023 eine Rekordsumme von annähernd 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Am Geld scheitert es nicht. Und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass die Programme auch in die Realität umgesetzt werden. Das Ziel bleibt, Deutschland zum Fahrradland zu machen.
Trotz aller Auszeichnungen, die 230.000 Radlerinnen und Radler, die sich diesmal an der nicht repräsentativen Online-Befragung beteiligt haben, üben auch scharfe Kritik. Zu schmale und zu geparkte Radwege und insgesamt ist das Sicherheitsgefühl weiter schlecht, das sagen 69%. Der Wunsch nach Verbesserungen für die vielen Radler in Corona-Zeiten sei nicht wahr geworden. So steht da die vernichtende Schulnote 5 mangelhaft. Besser, aber auch nicht gut ist mit 3,9 die Gesamtnote für die Zufriedenheit der Radfahrenden, so der ADFC-Vorsitzende Ulrich Sieberg.
Wie schon vor 2 Jahren, also wenn ein Kind mit einer 4 nach Hause kommt, sagen alle, oh, das könnte besser sein. Also 3,9, da ist noch viel Luft nach oben.
Immerhin, einen Sonderpreis erhält Berlin als die Stadt, die sich seit Beginn der Corona-Pandemie besonders für den Radverkehr engagiert hat. Etwa durch verkehrsberuhigte Zonen, Poller gegen Autos oder temporäre Radspuren, sogenannte Pop-up-Streifen.
Der Fahrradklimatest des ADFC. Über ihn berichtete Kai Clement. Und damit kommen wir an dieser Stelle der Sendung Das war der Tag im Deutschlandfunk zur Presseschau. Zusammengestellt von Ingrid Tramm und vorgetragen wird sie von Richard Hucke.
Im Mittelpunkt der Kommentare steht der Stopp der Impfungen gegen das Coronavirus mit dem AstraZeneca-Wirkstoff. Die mittelbayerische Zeitung aus Regensburg fordert, es muss rasch geklärt werden, wie schädlich oder nützlich das Vakzin tatsächlich ist. Im Zweifel muss man den Bürgern vielleicht selbst die Güterabwägung überlassen. Das wäre unter normalen Umständen zwar mit Recht ausgeschlossen, doch was ist heute noch normal? Die Stuttgarter Zeitung glaubt, Ärger, Ernüchterung, Müdigkeit und Wut wären nur halb so groß, hätten die Akteure vollmundige Versprechen erst dann abgegeben, als deren Vollzug sicher war. Schließlich sind die Dinge, wenn auch oft erschreckend langsam, auf dem Weg. Die Südwestpresse aus Ulm findet, entscheidend ist die psychologische Seite. Die Bürger müssen Hoffnung schöpfen, dass es aufwärts geht. Dazu können die Politiker viel beitragen, wenn sie an einem Strang ziehen, statt dass jeder anfängt, sein eigenes Süppchen zu kochen. Der Staat dürfe nur noch versprechen, was er halten könne, fordert der Kölner Stadtanzeiger. Alles andere ist mutwillige Zerstörung von Vertrauen. Denn es geht ja längst nicht mehr allein um Corona. Es geht um den Glauben an die Handlungsfähigkeit des Staates in einem elementaren Sinne. Dass dieser Glaube auf breiter Front verloren zu gehen droht, ist weitaus gefährlicher als die Pandemie. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung führt aus, die Kritik am Bundesgesundheitsminister kennt derzeit wenig Grenzen. Aus Jens Spahn, dem Superhelden, fast CDU-Vorsitzenden und fast Kanzlerkandidaten der Union, ist er Gott sei bei uns der deutschen Corona-Politik geworden, der möglichst schnell ersetzt gehört. Am besten durch einen anderen Superhelden namens Karl Lauterbach, SPD. Nun zu einem anderen Thema. Der Weser-Kurier aus Bremen kommentiert die in Berlin vorgestellte Klimabilanz Deutschlands. Die vorgelegte Bilanz verdeutlicht die problematischen Bereiche. Es ist zum einen der Verkehr, der trotz Corona-Effekt nur knapp unter der für 2020 festgelegten Höchstmenge blieb. Zum anderen ist es der Gebäudesektor, in dem der vorgegebene Wert sogar überschritten wurde. Deutschland muss noch an vielen Stellschrauben drehen, um seine relativ ambitionierten Klimaziele tatsächlich zu erreichen. Dieser Meinung ist auch die Frankfurter Rundschau. Denn zündet die Regierung nicht einen Klimaschutz-Turbo, wird die CO2-Bilanz ganz schnell wieder trüber aussehen. Schon 2021 droht ein erneuter Anstieg der Emissionen, wenn die Corona-Erholung planmäßig gelingt. Und das war die Presseschau. Die Redaktion hatte Ingrid Tramm.
Und vorgetragen hat sie Richard Hucke. Vielen Dank. Und es war der Tag an diesem Dienstag im Deutschlandfunk. Nach der Nationalhymne und Europahymne folgen hier die Nachrichten. Dann beginnt die Radionacht mit der Sendung Fazit. Ein Thema darin: Ich will mehr, eine Ausstellung über Gier im Stuttgarter Haus der Geschichte. Am Mikrofon bis hierher Bastian Brandau. Vielen Dank für Ihr Interesse und kommen Sie gut durch die Nacht. Ja.